vorhin zu hören von Elmar, dass er ein Juwel wiederentdeckt hat. Und ich hoffe, dass uns das allen ganz oft so geht. Und mir ging es in den letzten Wochen auch öfter so, denn ich habe einen Großteil der Evangelien gelesen in den letzten 5 Wochen und dazu ein Begleitbuch von Truth for Today. Und sich immer wieder mit dem Leben Jesu neu vertraut zu machen, ist einfach eine große Bereicherung. Wie Jesus, vor allen Dingen wie Jesus mit den Menschen umging. Und wir dürfen bei all dem nicht vergessen, wenn wir Jesus besser kennenlernen, wenn wir Jesus besser sehen, dann sehen wir, wie Gott ist. Denn Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn wir ihn sehen, wie er in der Welt war, mit den Menschen umgegangen ist, dann wissen wir und dann können wir Gott sehen. Die Struktur meiner Predigt ist aus diesen Notizen in den letzten Wochen entstanden, davon Truth for Today, und ich bin wirklich dankbar, das heute mit euch teilen zu können. Und das Thema, die Überschrift ist, wenn Menschen wirklich Hilfe brauchen. Na, eigentlich leben wir doch in einem Land, wo wir alle gut versorgt sind. Die Menschen haben eigentlich alles, was sie brauchen. Wer braucht da noch Hilfe? Aber es ist ja fast das Gegenteil der Fall. Nicht wahr? Wenn wir anschauen, wie sich die Gesellschaft verändert hat, vor welchen Herausforderungen wir stehen, die Gesellschaft als Ganzes, die Familien, jeder Einzelne, dann ist das Fazit da nur, oh ja, Menschen brauchen wirklich Hilfe. Und das Ziel dieser Predigt ist, uns Mut zu machen, dass Gott durch uns wirken möchte, dass er durch uns wirken kann und es auch tut. Also das Ziel ist, uns Mut zu machen, Gott möchte durch uns wirken und er kann es auch und er tut es auch. Und so schauen wir uns in dem ersten Punkt nochmal im Detail an. Ja, Menschen brauchen Hilfe und wir schauen uns an, wie ist Jesus in einer Situation damit umgegangen. Weil von ihm wollen wir lernen, von ihm können wir auch lernen. Und dann schauen wir unter Punkt 2, einige Ausreden an, wie wir denn vermeiden können, zu helfen. Und dann überlegen wir unter Punkt 3, wie wir helfen können. Und abschließend kommen wir zu einigen Ergebnissen und überlegen uns, wie es dann weitergehen kann. Ja, das Neue Testament lehrt uns, dass wir als Nachfolger Jesu sehr sensibel sein sollten und sein müssen für die Bedürfnisse anderer, für die Menschen, die Hilfe brauchen. Und wir sollen versuchen, ihnen zu helfen. Ja, zu helfen, das können wir an der Stelle festhalten und wollen dann gleich ein paar Bibelstellen nur beispielhaft anschauen. Das ist ein biblischer Auftrag. Und er wirft auch viele Fragen auf. Solche Fragen wie, wann brauchen denn Menschen wirklich Hilfe? Und sind das auch echte Bedürfnisse, die wir sehen? Und wie genau können wir jetzt eigentlich die Gebote, die wir da lesen, erfüllen? Wie können wir helfen oder wie auch nicht? Ja, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Galater 6, Vers 10. Ja, wenn wir die Gelegenheit haben, etwas Gutes zu tun und wenn jemand Hilfe braucht, dann können wir da etwas Gutes tun. Wie wir Gelegenheit haben, als wir denn nun Zeit haben, so übersetzt Luther das, lasset uns Gutes tun an jedermann. Oder in Jakobus 1, Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Und da lernen wir dann noch darüber hinaus, das ist ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Ja, es sind viele, viele Bedürfnisse und Möglichkeiten. Tja, oder wenn wir irdischen Besitz haben und wir sehen unseren Bruder Mangel leiden und verschließen unser Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das ist ein Wort, das auch sehr ungemütlich ist, nicht wahr? Wie bleibt die Liebe Gottes in mir, wenn ich mein Herz verschließe und woanders hingucke, wenn mein Bruder Mangel leidet? Ja, Menschen haben Bedürfnisse. Und wir lernen aber auch in der Bibel, dass nicht alle Bedürfnisse, ihre Berechtigung haben. Paulus schreibt im 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Wenn da jetzt jemand dann Bedürfnisse hat und Hunger hat, dann sagt Paulus hier, wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Also wir müssen schon auch unterscheiden, was sind berechtigte Bedürfnisse und was sind nicht berechtigte Bedürfnisse. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach vielleicht. Aber schauen wir uns jetzt einen Bericht an, wie eben Jesus handelte, als er die Bedürfnisse der Menschen sah. Und die Vorgeschichte, die begann mit der Aussendung der 12 Jünger. Es war eine aufregende Zeit in ihrem Leben. Sie waren schon einige Zeit mit Jesus unterwegs und dann sendet er sie aus und hat ihnen Kraft und Vollmacht gegeben. Und ihr Auftrag war, die Königsherrschaft Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und wo man sie nicht aufnehmen würde, da sollten sie den Staub von den Füßen schütteln. Und in Lukas 9, Vers 6, da heißt es, sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Es war dann auch die Zeit, Johannes der Täufer war dann schon hingerichtet und Herodes hatte von Jesus gehört und rätselte, ob da eine Verbindung sei, auch zwischen Jesus und Johannes dem Täufer, ist er vielleicht wieder auferstanden. Herodes wollte Jesus gern sehen. Und nun steigen wir ein in unsere Geschichte für heute. Wer von euch weiß, was eine Evangelienharmonie ist? Eine Evangelienharmonie. Wir haben ja 4 Evangelien und sie sind harmonisch, gar keine Frage. Wenn man die Evangelien nebeneinander betrachtet und darüber, worüber geschrieben wird, eben auch vergleicht. Und eine Harmonie bedeutet dann, das, was überall genannt wird, wird nur einmal gesagt und das, was zusätzlich ist, sodass man eine Geschichte hat und man hat quasi alle Details. Der Text von dem, was ich vorlese, könnt ihr dann gerne mitnehmen nachher. Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Das ist quasi die Harmonie. Und auf der anderen Seite könnt ihr dann sehen, das sind die 4 Evangelien, wo darüber berichtet wird. Und wie faszinierend ist das, dann auch wieder neu zu entdecken, welche Detailinfos und wichtigen Ergänzungen wir hier entdecken. Bei Johannes oder bei Markus oder Matthäus oder Lukas. Das finde ich auch immer wieder neu. Das zu entdecken ist sehr ermutigend. Gottes Wort ist wunderbar. Also hier vorne ist dann die Elberfelder Übersetzung und hinten die neue Genfer. Die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, kamen wieder bei ihm zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Jesus wollte sich auch deshalb zurückziehen, weil er gehört hatte, was Herodes von ihm sagte. Er nahm sie also mit sich und sie fuhren mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Sie fuhren auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt, und zogen sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück. Doch es sprach sich herum, dass sie weggefahren waren. Man hatte sie bei der Abfahrt beobachtet und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften in großen Scharen angelaufen, weil sie die Wunder gesehen hatten, die er an den Kranken tat, und waren so auf dem Landweg noch vor ihm und seinen Jüngern dort. Jesus wies die Leute nicht ab. Im Gegenteil, als er aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren, und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und alle, die Heilung hatten, nötig hatten, machte er gesund. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als es auf den Abend zuging, kamen die 12 zu ihm und sagten: Wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort. Dann können sie in den umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und sich etwas zu essen kaufen und dort übernachten. Jesus erwiderte: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen? Entgegneten sie. Da fragte er Philippus: Wo können wir denn so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Wie viele Brote habt ihr? Fragte Jesus. Geht und seht nach. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, antwortete: Hier ist ein Junge. Der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, mehr nicht. Was ist das schon für so viele Menschen? Bringt sie mir her, sagte Jesus. Und dann wies er seine Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich gruppenweise ins Gras setzten. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich in Gruppen zu 150 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Menge. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten und den 2 Fischen übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb drängte er seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und nach Bethsaida ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als Jesus sich von der Menge verabschiedet hatte, zog er sich wieder auf den Berg zurück, um ungestört beten zu können. Ja, Menschen brauchen Hilfe und Menschen brauchten auch damals Hilfe. Viele Menschen kamen zu Jesus, um ihn zu sehen. Aber sie kamen insbesondere, um auch ihre Kranken zu ihm zu bringen. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach. In Johannes 6, Vers 2 steht das, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und das ist nur selbstverständlich. Natürlich, wenn du Kranke hast in deiner Familie und du hörst, da ist jemand, der macht sie gesund, was machst du dann? Du packst sie und bringst sie zu ihm. Die Menschen wollten etwas von Jesus. Und was wollten eigentlich die Jünger? Die Jünger wollten an der Stelle eigentlich auch Zeit mit Jesus verbringen. Und Jesus wollte eigentlich auch Zeit mit seinen Jüngern verbringen. Er wollte ja an einen einsamen Ort fahren. Und er brauchte auch Zeit, um sie zu lehren, um sie vorzubereiten auf das, was noch kommen würde. Aber die Jünger, und die wollten eigentlich die Menge lieber wegschicken, als es um das Essen ging zumindest. Aber wie ging Jesus mit den Menschen um? Sich das vorzustellen, du willst Gemeinschaft mit deinen engsten Vertrauten haben, setzt dich in ein Boot und fährst in Richtung eines einsamen Ortes und kommst dort an und siehst schon die Menschenmenge. Wie ging Jesus damit um, als er ausstieg, sah er eine große Menge? Wie empfing er die Menge? Er erbarmte sich über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Er nahm sie freundlich auf. Er erbarmte sich über sie. Also meine erste Reaktion, ich weiß genau, was gewesen wäre. Ich will meine Ruhe haben, ich freue mich darauf an einen einsamen Ort und dann siehst du eine Menschenmenge. Wahrscheinlich, komm, kehr um, wir fahren an den nächsten Ort. Und Jesus, er erbarmte sich, er nimmt sie auf. Und dann denkt er daran, was sie brauchen, ihre geistlichen Bedürfnisse. Er predigt zu ihnen. Aber dann kümmert er sich auch um die körperlichen Bedürfnisse. Wie ist das heute? Wie ist das heute mit den Menschen und ihren Bedürfnissen? Hat sich da irgendetwas grundlegend geändert? Ich denke, nein. Und ein schöner Leitvers dort ist Matthäus 16, Vers 26. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wenn er die ganze Welt gewönne. Und so gilt genauso, was hülfe es dem Menschen, wenn er ganz gut Deutsch lerne oder ganz gut alle Sprachen spräche und nehme doch Schaden an seiner Seele? Nichts. Das ist immer noch das wichtigste Bedürfnis, zu erkennen, dass meine Gemeinschaft mit Gott gebrochen ist durch meine Sünde und dass ich Vergebung brauche. Und natürlich gibt es daneben auch noch die anderen Bedürfnisse nach Nahrung und Kleidung. Auch das hat sich nicht geändert. Und dieser Hinweis, 1. Timotheus 6, Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so sollen wir uns daran genügen lassen. Ist das nicht ein bisschen wenig? Nahrung und Kleidung, dann habe ich vielleicht noch ein Dach über dem Kopf. Ja, aber das steht in der Schrift und wie weise ist das? Ja, es gibt viele Bedürfnisse, um die wir uns auch kümmern sollen. Eins haben wir dann schon gehört, Jakobus 1, 27, Waisen und Witwen in der Bedrängnis zu besuchen oder in Matthäus 25, wenn Jesus auch davon redet, ihr habt mich besucht, als ich im Gefängnis war, ihr habt mich bekleidet. Ja, es gibt ganz viele Bedürfnisse. Kommen wir zu Punkt Nummer 2, wie man vermeiden kann, zu helfen. Und gute Ausreden, um die bin ich auch oft nicht verlegen. Und eine erste wunderbare gute Ausrede ist, wir haben einfach nicht die Mittel. Wir haben nicht die Mittel. Okay, wie war das mit Jesus jetzt? Jesus hat ja Philippus auf die Probe gestellt und sagt, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Und die Antwort von Philippus war eben typisch, wie ich auch oft auf Herausforderungen reagiere. Haben wir die Mittel und dann Philippus, selbst ohne Taschenrechner, ohne Excel, vielleicht hat er den Gedanken, na, wie viele Leute haben wir da, diese Menge, was braucht dann jeder ungefähr, ein halbes Brot oder zwei, okay, Brotpreis und so viel, ne, na gut, also 200 Denar, selbst das reicht nicht aus. Gut gerechnet, klare Analyse, schick sie nach Hause, das ist doch klar. Und im Grunde genommen war seine Antwort, ich prüfe, ob wir das können. Und wir können es nicht, also tschüss. Ja. Interessant fand ich dann diesen Hinweis dann, so Lähmung durch Analyse. Erstmal gucken, kann ich das schaffen? In der Arbeit hatte ich mal ein ganz großes Projekt, da haben wir das genannt, suche ich Wege oder Gründe? Und wir hatten so viele Gründe, warum dieses Projekt nicht gehen kann. Es ist so viel und ein gordischer Knoten und es geht nicht. Und eigentlich hätten wir gerne all die Gründe aufgelistet, um dem Chef zu sagen, geht nicht. Und wir haben trotzdem immer bemüht, die Wege anzugucken. Wo gibt es einen Weg? Welchen Weg müssten wir da gehen? Und von daher dieser Schritt in meinem Leben, suche ich Wege oder Gründe? Ja, ich habe nicht die Mittel. Oder, mal ehrlich, das ist einfach nicht unser Problem. Die Jünger haben ja zu ihm gesagt, es ist schon spät, bitte schick sie doch jetzt los. Jetzt wird es Zeit, damit sie noch in die Dörfer kommen und sich dort Lebensmittel kaufen können. Was steht denn auch dahinter? Wir sind müde und hungrig und wir müssen uns jetzt erstmal um uns selber kümmern. Also, geht weg, sorgt für euch selbst. Das fällt jetzt nicht in meinen Verantwortungsbereich. Ich habe jetzt auch keine Lust, ich lasse mich jetzt auch nicht gerne stören und ich möchte mich also auch nicht der Probleme anderer annehmen. Und es ist beschämend zu sagen an der Stelle, das ist fast sympathisch. Fast sympathisch in dem Sinne, dass ich mich da wiederfinde in den Jüngern und sagen müsste, ja, genau, das könnte genauso gut ich sein, komm, schick sie doch weg. Ja, die Jünger hätten auch noch weitere Gründe nennen können, um der Menschenmenge nicht zu helfen, nämlich zu sagen, Jesus, die verdienen das auch gar nicht. Du weißt doch ganz genau, wieso die hierher gekommen sind. Die verdienen nicht unsere Hilfe. Und die Analyse war in der Tat richtig. Jesus bestätigt nämlich kurze Zeit selber in Vers 26 im 6. Kapitel Johannes. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Also ihr wollt ihn zum König machen, ja, weil er ihre Bedürfnisse gestillt hat. Aber von den Broten und nicht nach dem, worum es wirklich geht. Und Jesus war sich der Gedanken eben bewusst und der Motive. Aber er benutzte es nicht als Ausrede, ihnen nicht zu helfen. Und das ist auch so ein roter Faden, der sich durchzieht, wenn wir sehen, wenn Jesus Menschen begegnet ist. Beim letzten Mal haben wir die syrophönizische Frau angeschaut. Was? Die Jünger sagen, komm, schick sie weg, sie schreit hinter uns her. Aber er nimmt sich ihrer an und er lehrt sie und er hört, wo ist ihr Glaube, und dann hilft er ihr. Und das ist ja, das macht er immer so. Und das ist etwas, was wir von Jesus lernen können, dass wir jede Gelegenheit eben benutzen, um salzig zu sein, um an die geistlichen Bedürfnisse zu denken, aber auch zu helfen. Ja, wir sollen Müßiggang und Faulheit nicht unterstützen, das ist richtig. Aber wenn ein Bedürfnis legitim ist, dann müssen wir versuchen zu helfen. Und wie es bei Jesus war. Eigentlich nicht wegen der Empfänger, sondern weil er so war. Und bei uns auch nicht, wer wir sind, sondern wem wir gehören. Und deswegen sollten wir helfen. Und der Herr akzeptierte nicht die Ausreden seiner Jünger und sagte stattdessen, gebt ihr ihn zu essen. Gebt ihr ihn zu essen. Ob sie sich umgeschaut haben und gesagt haben, Moment. Aber dann sagt er ja auch, bringt her, was ihr habt. Und das ist auch ein wichtiger Satz. Dann sagt er ihnen, sie sollen sich lagern, sagst du den Jüngern. Aber das ist auch eine Aufgabe, 5000 Männer, dann hast du vielleicht noch 5000 Kinder und 5000 Frauen. Stellt euch mal die Menge vor. Ihr wisst doch, wie das ist, wenn wir jetzt alle durcheinander reden. Wenn jetzt einer redet und sagt, stellt euch mal in der Reihe auf. Und dann stellen wir uns 15.000 Menschen vielleicht vor und dann könnt ihr euch mal in Gruppen lagern, so zu 50 und 100. Und dann gehen so die Jünger durch die Reihen. Das dauert erstmal eine Zeit, aber sie taten, was Jesus ihnen gesagt hat. Die haben sich doch vielleicht gesagt, Moment Jesus, also, du hast es doch gesehen, wir haben zu wenig. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Aber sie taten, was Jesus ihnen gesagt hat. Ich glaube nicht, dass Jesus ihnen gesagt hat, ich habe noch mehr in der Hinterhand. Sondern sie gingen einfach und sagten, komm, lagert euch mal. Und das muss man an der Stelle den Jüngern hoch anrechnen. Und uns als Beispiel auch nehmen. Und so kommen wir zu Punkt Nummer 3, wie wir helfen können. Und was wir lernen können, ist eben diese Haltung von Jesus anzunehmen. Diese Einstellung. Und ich glaube, damit fängt alles an. Wenn meine Einstellung an der Stelle nicht richtig ist und ich mir nur denke, ich habe meine Standardausreden im Kopf, da ist ein Bedürfnis, da ist jemand, der Hilfe braucht, zack, ich kann es nicht, ich habe nicht die Mittel, sie verdient es nicht und außerdem muss ich mich jetzt um mich selber kümmern. Das war nicht die Haltung Jesu. Er hatte Mitleid und er hatte Mitgefühl mit den Menschen. Also sehen wir nicht die Belästigung, die Störung, sondern den Menschen und die Bedürfnisse. Und auch deswegen ist es so wichtig, immer wieder die Evangelien zu lesen, um zu sehen, so ist Gott, so ist Jesus. Tja, und Philippus und die anderen Jünger konzentrierten sich darauf, was sie nicht hatten. Aber Jesus ermutigte sie, die Mittel zu betrachten, die verfügbar waren. Und da war übrigens auch dieser Junge, der war bereit, auf sein Essen zu verzichten. Das war ganz nett, dass wurde dann geschrieben, da bekannt ist, dass Jungen gerne essen, scherzte einmal jemand, das war ein größeres Wunder als die Vermehrung der Brote. Dass er bereit war, auf sein Essen zu verzichten. Ja, vielleicht kann ich eben selber besser aufzählen, was ich eben nicht habe und was ich auch nicht kann, als aufzuführen, was ich habe und was ich tun kann. Und wenn wir Gott eben zur Verfügung stellen, das Wenige, das wir haben, dann kann Gott das auch verwenden, um überraschende Resultate zu erzielen. Und wenn wir das tun und uns eben auf die Mittel des Herrn verlassen, dann sind Dinge möglich, wie die Jünger wohl auch gestaunt haben. Was war das? Was war das? Und wenige Zeit später, Speisung der 4000 oder auch auf dem Weg, habt ihr Brot mitgenommen? Oh, hütet euch vor dem Sauerteig. Sie haben es da trotzdem nicht verstanden. Wie erstaunlich eigentlich. Aber umso beruhigender, dass ich mir manchmal denke, ich habe es ja immer noch nicht verstanden. Deswegen müssen wir uns immer, ich muss mich immer wieder darauf zurückbesinnen, nicht das, was ich tun kann, sondern was Gott tun kann. Uns auf ihn zu verlassen. Welche Ergebnisse sehen wir? Was können wir als wichtige Ergebnisse festhalten? Jesus nutzte jede Gelegenheit, geistliche Bedürfnisse zu stillen. Er ließ da nichts ungenutzt. Also die Menschen gingen nicht nur geheilt oder satt von ihm, sondern auch geistlich reich beschenkt. Wie oft sagt er, geh hin und sündige fortan nicht mehr. Wie reich beschenkt und angenommen waren sie. Und Jesus kümmerte sich auch um andere Bedürfnisse. Tja. Manchmal habe ich doch so sehr im Sinn, ich möchte jemandem das Evangelium bringen und vergesse, dass aber auch da Bedürfnisse noch sind. Und Jesus lehrte hier auch seine Jünger in allem auf Gott zu vertrauen. Es ging nicht nur um all die da waren, von denen er ja sagte, ich weiß ja, weswegen die gekommen sind. Aber es ging darum, dass seine Jünger lernen, wie soll ich denn jetzt weitergehen? Es ist nicht mehr so lange hin und dann ist Jesus nicht mehr da. Ja, und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Überlege, was du hast und was du kannst. Ja, und ich habe mir auch die Frage gestellt, ist das nicht wieder ein Schritt zu, ja, was kann ich eigentlich tun? Aber was hat denn Jesus gesagt? Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? Jesus hat gesagt, schaut, wie viel ihr habt. Von daher ist es auch sein Auftrag, schau, was du hast. Schau, was du hast, bringt es mir her. Und vielleicht ist das der wichtige Zwischenschritt zu sagen, ja, ich schaue, was ich habe und dann überlege ich nicht, okay, was kann ich jetzt damit machen, sondern bringen wir es zu Gott und fragen ihn ja, wo ist jetzt dein Dienst für mich? Wo soll ich das einsetzen? Und schreibt das vielleicht auf. Ich habe ja ein paar Zettel vorbereitet, könnt ihr gerne mitnehmen, als einfach eine Anregung. Was habe ich? Und vielleicht hast du ein Telefon. Vielleicht hast du ein Telefon und kannst jemanden anrufen. Du hast ein Telefon und kannst jemanden anrufen. Eine Freude machen oder sagen, wie geht es dir? Kann ich etwas für dich tun? Vielleicht hast du etwas Zeit übrig und kannst diese Zeit jemandem schenken. Und kannst hier unten dann, da sind drei Smileys hinschreiben, Mensch, nächste Woche vielleicht die Person und ich habe ein bisschen Zeit und die schenke ich dieser Person. Oder vielleicht habe ich auch Zeit und bete für jemanden. Oder vielleicht kann ich gut zuhören und schenke das jemandem. Und wie sehr brauchen wir das in dieser Welt, dass uns jemand zuhört? Also, das Ziel der Predigt war, uns Mut zu machen. Gott möchte durch uns wirken. Und er kann es und er tut es auch. Und das ist auch wichtig wahrzunehmen. Es geht nicht darum, irgendwie immer mehr zu machen oder so, aber auch zu sehen, wie er uns gebraucht. Und ist es nicht wunderbar zu sehen, dann, wenn freitags, wenn diese Gruppe immer noch weiter besteht und Freude dabei hat und Bedürfnisse erfüllt werden, sich einander Mut zu machen und, die ganze Liste, das ist auch wichtig und ermutigend für uns alle zu sehen, ja, Gott gebraucht uns. Er gebraucht uns. Also schreib das gerne auf, überleg das, komm mit jemandem ins Gespräch und überleg dir, ob du das bereits einsetzt in Gottes Reich oder wo ein Bedürfnis vielleicht sein könnte, das du stillen kannst. Und dann sind große Dinge möglich. Mit dem Kleinen, was wir haben. Denn nicht wir sind groß, sondern Gott ist groß. Gott, dem wir dienen. Und möge er uns gebrauchen zu seiner Ehre. Amen.
Vielen Dank. Wollen wir noch einmal beten zum Abschluss. O großer Gott und Vater, ja bitte, schenk uns doch, dass wir die Bedürfnisse der anderen Menschen sehen können. Und dass wir jetzt nicht anfangen, uns selber Gedanken zu machen, sondern hilf, dass wir da auf das achten, auf das Vertrauen, was du uns gegeben, was du uns vorgegeben hast. Und auf das Wirken deines Geistes achten, damit wir wirklich die Ausführenden sein dürfen für dein Werk hier auf Erden. Danke, dass du es uns gegeben hast und dass wir es nicht aus eigener Kraft lösen müssen. Danke, dass wir daran mitarbeiten dürfen. Und bitte gib doch Segen und Gelingen auch für die Zukunft. Besonders beten wir für die nächste Woche, dass wir das doch wirklich umsetzen. So danken wir dir jetzt für die gemeinsame Zeit. Danken dir auch dafür, dass wir jetzt noch Bibelstunden haben und beten weiter um deinen Segen. Amen. Amen. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause bis um 9:30 und haben dann unsere Bibelstunden.
Das ist echt ganz schön, dann so auch zu entdecken, ja. Dieses kleine Detail, das steht jetzt nur da. Ja.
Und, genau. Und ich habe dann geguckt, bei Johannes im Evangelium sehr viele Einzelstellen, nur in Johannes Evangelium, das steht. Ja. Zu dem, was ich machen muss, sollte. Also ich schaffe das immer noch nicht gegen zu dem Zeitpunkt. Und ganz ehrlich, ich sehe da kein so wirklich keine große Notwendigkeit, das jetzt ein bisschen mehr zu tun. Ich kann das, aber ich kann das nur aus dem so Willen machen, weil ich das vielleicht machen sollte zeitlich und halt im Rahmen des. Aber meine Einstellung dazu ist jetzt eher ein bisschen Zeit lassen. Also ich mache jetzt andere Dinge, ich versuche das ein bisschen mehr auf rauszukommen, wenn ich eingeschlossen werde mit meiner Arbeit und nicht mit dem, was also in meiner Wohnung, sondern ein bisschen mehr rauszugehen. Gestern waren wahrscheinlich gut gegeben. Die Jugend da besucht. Ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr Sport zu machen. Also ich lese das Buch, aber ja, wenn ich ganz müde bin, dann lese ich sieben Seiten, dann bin ich fertig, dann kann ich das nicht lesen. Also ich komme nur langsam voran.
Ja, es gibt halt dann mehrere Möglichkeiten und eine ist dann zum Beispiel zumindest schrittchenweise und ein bisschen, wenn man ein paar Seiten immer, dann kommt man eben auf lange Sicht dann auch weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten an der Stelle. Und, ja, ist nicht ganz einfach.
Und mittwochs lass uns dann, also wenn ich Zeit habe, dann sage ich, ansonsten.
Ja. Dann wäre es eigentlich ganz gut, wenn einen Tag vorher.
Ja, ja.
Wenn
wir dann, ist das dein
Video? Danke, Rediger. Die Wetter, die ich da gesehen habe, da dachte ich an Wetter bei dir zu Hause in der Küche.
Ich habe extra die Nummer größer zugelegt.